Jesus im Mittelpunkt und diese noch kommt die Folie nicht. Ja, okay, ich hoffe, sie kommt noch später. Also Jesus im Mittelpunkt. Dieses Jahr wird 500 Jahre der Täuferbewegung gedacht. Und deshalb ist diese Reihe jetzt angesetzt aus 4 Predigten. Und wir beginnen also heute und dann kommen noch 3 weitere Predigten zur Täuferbewegung, zu mennonitischen Gemeinden. Ich verwende täuferische, mennonitische Gemeinden eigentlich im gleichen Sinn heute. Damit stellen wir eigentlich die Frage, kriegst du weiter oder stürzt das immer ab? Damit gehen wir eigentlich den Fragen nach, was macht täuferische bzw. mennonitische Christen aus? Oder noch die 3 weitere Fragen, was sind unsere Kernüberzeugungen? Was sind die besonderen Betonungen? Worin besteht die Einzigartigkeit? Und auch die Frage nach der Mitte des Glaubens, nach der Mitte unseres Lebens als Christen und nach der Mitte unseres Auftrags. Und diese Predigt geht in Anlehnung an ein Buch von Palmer Becker. Der deutsche Titel heißt Jesus im Mittelpunkt. Das Buch gab es seit vielen Jahren schon in über 30 Sprachen und jetzt wurde es im Neufeld Verlag dieses Jahr herausgegeben, auch in Deutsch. Die täuferische Perspektive. Was macht einen sozusagen täuferischen Christen aus, Jesus im Mittelpunkt, die täuferische Perspektive. Becker hat 3 Punkte, auf die er sozusagen dabei eingeht. Jesus im Zentrum unseres Glaubens, Jesus oder die Gemeinde im Zentrum unseres Lebens, die Gemeinde Jesu, von Jesus ins Leben gerufen, Jesus dienend, Jesu Leib, und Agent in dieser Welt und dann die Versöhnung im Zentrum unseres Wirkens, Versöhnung im Zentrum unseres Auftrags und Handelns. Und so kommen auch diese 3 Predigten und ich habe heute die Predigt sozusagen als Einleitung. Nochmal das zusammengefasst, was Becker so sagt, also im Zentrum des Glaubens, Jesus im Mittelpunkt, im Leben steht die Gemeinde an prominenter Stelle und im Zentrum des Wirkens ist die Versöhnung mit Gott und miteinander. Ich finde das gut zusammengefasst in diesem Sein als Christ bedeutet Glauben, Believing, Belonging and Behaving, also Christsein wird gelebt, kommt zum Ausdruck im Glauben an Jesus, im Zugehören zur Gemeinschaft der Glaubenden und das aktive Mitleben da und im Verhalten der Versöhnung. Täuferische, mennonitische Christen macht die Kombination dieser Perspektive einfach aus. Es sind verschiedene Überzeugungen, die wir mit vielen, vielen anderen Christen teilen, aber vielleicht nicht immer in den gleichen Betonungen und gleicher sozusagen Kombination. Jesus im Zentrum unseres Glaubens. Becker spricht von 3 Punkten, darüber könnte man wahrscheinlich auch 10 machen, aber Jesus ist beides, Retter und Herr. Jesus ist Lehrer und Vorbild. Zweitens die Autorität der Schrift, interpretiert von Christus im Zentrum. Und drittens das Jesus im Zentrum des täglichen Lebens. Jesus als Christsein als Nachfolge Jesu im täglichen Leben. Mein Thema soll ja heute sein, unsere DNA als Mennoniten. Nun, DNA, das überfordert ja schon einen. Wenn ich habe auch zum DNA des Menschen gegriffen mal und gefunden, dass der gesamte sozusagen Genom, die gesamte DNA und alles, was dazwischen ist, sozusagen, wurde mal so visualisiert. Vor etwa 20 Jahren war das ja ein internationales Projekt, das man abgeschlossen hatte in der Zusammenwirkung. Und wenn man die gesamte DNA des Menschen, das sind etwa 3,4 Milliarden Buchstaben, mal vereinfacht gesagt, und Basenpaare. Und wenn man die also in Bücher diese Information fassen würde, dann wären das über 100 Bände, Buchbände mit jedes über 1000 Seiten und die kleinstmögliche Schrift, die man wählen könnte. So, ihr merkt schon, wenn ich heute über den DNA der Mennoniten spreche, dann nicht unbedingt über DNA des Menschen. Und trotzdem könnte das heute dann den Tag füllen und das Mittagessen müsste ausfallen. Ich habe hier die Gesamtausgabe der Schriften von Menno Simons mit, das sind auch über 1200 Seiten, so, da ließe sich so vieles sagen. Aber ich will nur eine kleine Sequenz daraus bringen. Es ist ja eine Bewegung, die 500 Jahre alt sind, Christen unter Christen. Hier im Stammbaum der Konfessionen können wir vielleicht das bisschen verorten. Also zuerst nur die eine Kirche, dann die entstehen schon als Art Sonderkirchen, die Kopten. Unsere Nachbarn hier, mit denen wir den Hof teilen, ist ja eine koptische Gemeinde, hauptsächlich also aus Ägypten oder in Ägypten. Dann die armenische Kirche, die erste große Spaltung, wo die orthodoxen Kirchen entstanden, die griechisch-orthodoxe Kirche und dann eben nun die römisch-katholische bis mit einigen Erneuerungsbewegungen, so wie die Waldenser oder die Hussiten, hier auch in unserer Gegend waren die Nachfolger von Jan Hus ja sehr aktiv. Nicht immer nur positiv, aber das war eine Erneuerungsbewegung. Dann die große Zeit der Reformation, 1517, Luthers Thesen. Und da entstehen dann auch die Wiedertäufer, die Anabaptisten, die Täufer, die Mennoniten. 1525 dann also entstanden diese Gemeinden und als sozusagen historisch erste Freikirchen in unserem Sinne. Ich habe jetzt will keinen großen historischen Abriss hier präsentieren, aber so die erste Gemeinde entstand in der Schweiz, in Zürich, wo man zum ersten Mal sozusagen sich von Zwingli absetzte und sagte, nicht der Stadtrat entscheidet über die Belange der Gemeinde, sondern die Gemeinschaft selber. Sehr bald begann man auch nur Erwachsene zu taufen oder die erste sozusagen Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens war im Januar 1525 und das gilt auch als der Beginn der täuferischen Gemeinden. Damals hießen sie natürlich noch nicht Mennoniten. Irgendwann breitete sich diese Bewegung aus. Menno Simons als katholischer Priester in den Niederlanden erlebte mal, wie ein Wiedertäufer in Friesland hingerichtet wurde. Das hat ihn sehr bewegt. Er hat die Schriften von Martin Luther gelesen. Er begann evangelisch zu predigen als katholischer Priester. Irgendwann 1536 verließ er das Papsttum, wie er dann das erklärte und schrieb und begann mit den Täufern zusammenzugehen. Sehr bald wurde er zu einem Leiter der ständig im Reisedienst war, Gemeinden diente, Gemeindenaufbau, Streitgespräche führte mit anderen Reformatoren oder katholischen Geistlichen. Er war ständig auf der Flucht, weil er sollte eigentlich hingerichtet werden. Und es gibt sogar Beispiele, wo Leute ihn nur für eine Nacht beherbergt hatten und deshalb schon Verfolgung erlitten und hingerichtet wurden. Er wirkte vor allem in den Niederlanden, im Norddeutschland, Friesland, Emden. Und dort in Emden wurde auch zum ersten Mal in einem Polizeidokument gesagt, die Wiedertäufer nach dem Speyerer Dekret waren ja zu verfolgen, aber die Polizei sagte in Emden, 1545, das ist eine Gruppe, die Menno sozusagen als Leiter haben. Und das sind die Ministen, in Plattdeutsch Ministen, und die können wir dulden. Und so wurde das zu einem Schutznamen und hat sich nun bei vielen eingebürgert, allerdings nicht bei allen. Ja? Die in der Schweiz hießen sie viele Jahre oder bis heute die alttäuferischen Gemeinden oder in den Niederlanden die Dobstgesinnten, die taufgesinnten Gemeinden. Gut, er starb dann 1561 in Holstein, in Oldesloe. Ja, es gibt keine Fotos von ihm, aber so etwa hat er ausgesehen. Er ist nicht der Gründer der täuferischen Gemeinden, aber er wurde so zum Namensgeber. Die Bewegung breitete sich sehr aus, ja. Sie hat in der Schweiz angefangen und dann, Zürich, dann in der Schweiz selber bis nach Bern und die Jura, dann am Rhein entlang über Straßburg, Worms in die Niederlande und nach Westfalen und Rheinland und dann Baden und besondere Zentren waren dann Augsburg, Tirol, Südtirol und in Mähren, heutige Tschechien, im Osten von der Tschechischen Republik und dann im Ostseeraum, also bis nach Danzig. Gehörte es ja zum Deutschen Orden und die Bewegung breitete sich also trotz Verfolgung sehr in Europa aus und eins der Leitverse von Menno Simons war der Vers aus 1. Korinther 13, 3,11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Jesus Christus im Zentrum. Das ist sozusagen, wurde kondensiert in diesem Satz. Jesus Christus als Grundlage, als das Besondere in der DNA der Mennoniten. Nun, vielleicht werdet ihr sagen, das haben ja alle christliche Kirchen. Das ist richtig. Und heute will ich auf eine Sequenz dieses täuferischen Verständnisses von Jesus im Zentrum eingehen, vor allem auf dieses, die Autorität der Schrift interpretiert mit Christus im Zentrum. Nächsten Sonntag wird Simon predigen über das Nachfolgen Jesu. Und eigentlich gehört die Nachfolge als erste Predigt, denn die Schrift in mennonitischen Bekenntnissen ist immer erst, wenn es welche gibt, Mennoniten waren sehr vorsichtig mit Bekenntnissen zu formulieren, aber denn sie wollten immer wieder zurück zur Schrift gehen und nicht zu Bekenntnissen zurückgehen. Zum Beispiel ein Zitat von einem Täuferführer, der in Augsburg, in der Schweiz, in Basel dann später gestorben ist an Pest. Von ihm heißt es Hans Denk, niemand vermag Christus wahrlich zu erkennen, es sei denn, dass er ihm nachfolge mit dem Leben. Also aus der Nachfolge heraus, aus der Christusbeziehung heraus entsteht das Verstehen, entsteht entstehen die Grundüberzeugungen. Nun, heute soll es also nur um diese eine Sequenz gehen, um die Autorität der Schrift, wie sie die täuferischen Gemeinden betonen. Das war ein Grundsatz der Reformation, sola scriptura. Das war ja eine Zeit, wo kaum jemand lesen konnte. Die Bibel war sehr teuer. Sie gab es nur als Schriften, vielleicht in Klöstern, nur in einigen Exemplaren. Im 16. Jahrhundert, auf einmal wurde sie übersetzt ins Deutsche. Schon Erasmus von Rotterdam hat die Evangelien übersetzt. Dann später hat Luther die Bibel übersetzt. So konnten die Bibel sie auf einmal auch verstehen. Mit dem Buchdruck konnte man vieles drucken. Und so wurde die Schrift im Leben des Einzelnen, dass der einzelne Glaubende sie selber lesen und auslegen kann, ganz was Revolutionäres damals. Als Erbe der Reformation, auch der lutherischen Reformation, die Schrift allein ist die Autorität, die Tradition, die Lehren der die Kirche, so wichtig sie sein mögen, sie haben sich der Schrift unterzuordnen. Also die Bibel als von Gott eingegebenes Wort, als inspiriert, also durch den Heiligen Geist, die Bibel als verbindliche Autorität für Glaubens- und Lebensfragen. Und jetzt also ist die Überzeugung, das Besondere, sozusagen täuferische, die Bibel Jesus zentriert auslegen, die Bibel von Jesus her zu verstehen. Ich will euch das heute mal illustrieren an einem Beispiel. Und da könnte man wahrscheinlich einige andere Beispiele natürlich auch bringen. Von Jesus her als den Dreh- und Angelpunkt der Offenbarung Gottes, also die Bibel, zu verstehen. Ich würde an dieser Stelle gerne ein kleines Sequenz aus einem Interview von Martin Benz einspielen. Denn er bringt das auf den Punkt, glaube ich, sehr gut, was es heißt, Jesus wirklich im Mittelpunkt unseres Gottesverständnisses zu haben. Bitte.
Beschrieben, ich war jetzt einer von ihnen. Das hat mich so an einen Satz erinnert, dass Jesus Christus einer von uns geworden ist. Wie hast du Gott neu erlebt?
Ich glaube, was sich im Wesentlichen oder unter anderem verändert hat, ist schon mein Gottesbild. Mein Bild, das ich von Gott hatte. Das war, glaube ich, vorher ein ziemliches Chaos, ein ziemliches Durcheinander. Für mich gab es Gott in verschiedenen Versionen. Da gab es den richtenden, strafenden Gott. Da habe ich Texte im Alten Testament gelesen, wo ich dachte, also hier kommt mir Gott als zornig, als richtend, als einer, der Freude daran hat, seinem Volk Schaden zuzufügen, wenn sie ihm nicht gehorsam sind. Und gleichzeitig lese ich von Jesus, der eine Sünderin oder eine Prostituierte an sich heranlässt, sie tröstet, sie darf sich ausweinen zu seinen Füßen, sie erlebt Annahme trotz ihres Zerbruchs, sie wird verteidigt den frommen Pharisäern gegenüber. Und da denke ich, ja, wie ist Gott jetzt? Ist er jetzt, hat er sadistische Züge oder ist er der barmherzige Tröster? Das habe ich nicht zusammengebracht. Okay. So kann es doch irgendwie nicht gehen. Ja. Denn wenn Gott so, wenn es in so verschiedenen Versionen gibt, auch in der Bibel, dann nimmt mir das die Grundlage, ihm zu vertrauen. Denn Vertrauenswürdigkeit hat ja was mit Beständigkeit zu tun, dass ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass jemand so und so ist. Und damit habe ich sehr gerungen. Und ich glaube, damit ringen ganz viele Christen heute. Wie ist denn jetzt Gott? Weil die Bibel unterschiedliche Bilder auch von Gott malt. Und die müssen wir irgendwie verstehen lernen, deuten lernen.
Hast du das jetzt inzwischen zusammenbekommen? Du sagst, Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit. Wie bringst du das jetzt zusammen?
Also ich bin da immer noch auf einer Reise. Aber mein momentaner Ansatz würde lauten, Gott ist nie anders. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat.
Warum jetzt Jesus?
Warum jetzt Jesus? Ich glaube, dass Jesus wird mir gefragt von einem deiner Jünger, Philippus: Herr, zeig uns den Vater. Und er sagt: Philippus, lieber Philippus, hast du noch nicht kapiert? Jetzt bin ich so lange bei euch. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und im Hebräerbrief steht, und die Stelle ist für mich eine der zentralen Stellen meines Glaubens geworden, dass Jesus das vollkommene Abbild, das unverfälschte Abbild von Gottes Charakter ist. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Charakter. Also wer Jesus sieht, sieht Gott. Der Charakter Jesu spiegelt den ganzen, den unverfälschten Charakter Gottes wider. Gott ist nicht wie Jesus, aber er kann auch anders. So sagen ganz viele, das habe ich auch gedacht. Ja, Gott ist schon wie Jesus, aber er kann auch ganz anders. Nee, er kann nicht anders. Gott ist immer wie Jesus, weil Jesus der unverfälschte, der vollkommene Ausdruck von Gottes Charakter ist. Der kann nicht anders, als so zu sein, wie er sich in Jesus gezeigt hat. Und es ist doch großartig, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich will mal Klarheit schaffen. Leute, ich schenke euch mal reinen Wein ein. Ihr dürft jetzt mal erfahren, wie ich bin, dass es da gar keine Fragen mehr gibt. Ich bin, und jetzt komme ich auf diese Welt zu euch, mache mich erfahrbar und so, wie ihr mich erlebt, in diesem Jesus, so bin ich. Punkt. Ende der Diskussion, sozusagen. So bin ich.
Bist du begeistert?
Ja, total. Gott, ich habe das wieder von einem amerikanischen Theologen haben das formuliert, God looks like Jesus. Gott sieht aus wie Jesus. Wenn du wissen willst, wie ist Gott, dann schau auf Jesus und du weißt es, wie er ist. Und er ist nie anders.
Würdest du sagen, das ist heute deine Predigt?
Das ist meine Message, genau.
Ja, also nicht mehr Gott ist korrekt oder du musst korrekt sein, sondern God looks like Jesus.
Genau.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diesen Clip auf mich wirken lasse. Etwas, ich habe Mühe, das so ganz anzunehmen. Aber so ist Gott, der sich so in Jesus gezeigt hat. Lasst uns das an einem Beispiel einmal durchexerzieren. Wenn wir Jesus zentriert die Schrift auslegen. Ein Beispiel. David macht einige Aussagen über Gott in den Psalmen. Ich habe hier drei Texte aus den Psalmen und man könnte sie auch noch mehrere in die Richtung finden. In Psalm 11,5 sagt David: Den Gottlosen und den Gewaltigen hasst Gott. In Psalm 5,6 spricht David im Gebet zu Gott: Du hassest alle, die Unrecht tun. Oder andere Übersetzung haben: Du hassest alle, die deinen Willen missachten. Und weil David dieses Bild von Gott hat, sagt er im Psalm 139: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Das steht in der Bibel. Ist Gott so? Ist das eine richtige Reaktion, wenn wir das so in der Bibel lesen von uns, wie David reagierte? Wenn wir jetzt von Jesus herkommen, dann lesen wir da zum Beispiel diese Stellen: Gott ist Liebe. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Oder im Römerbrief: Der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und im nächsten Vers 10 heißt es, dass wir sind durch Christus versöhnt mit Gott durch den Tod Jesu, als wir noch seine Feinde waren. Wenn ich diese Texte lese, dann merke ich, ach, Gott ist so. Nein, er hasst nicht den Sünder. Er liebt ihn. Er hasst nicht seine Feinde. Er ist nicht drauf, um sie zu vertilgen, zu vernichten. Er ist unterwegs in Jesus und lädt sie alle ein. Und merken wir, wenn wir linear die Bibel verstehen, sozusagen, das steht hier und das steht hier und das steht hier und die sind alle gleich, dann kommen wir auf manche komische Überzeugungen und vielleicht auch auf manches komische Verhalten. Wenn wir aber von Jesus herkommen, dann erkennen wir den Charakter Gottes. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Erkennen Gott, der die Welt liebt und in dieser Welt so wirkt. Und deshalb nochmal diese Stelle aus dem Hebräerbrief, auf den auch Martin Benz Bezug nahm in dem Video. Früher hat Gott viele Male und auf vielerlei Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig ausgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hatte, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Und er ist umso viel erhabener geworden als, und dann führt der Hebräerbrief über mehrere Kapitel aus, er ist erhabener geworden als alle Engel. Er ist erhabener geworden als Mose. Er ist erhabener, auch in seinem Tun, erhabener, größer geworden als alle Opfer. Von Jesus her interpretieren wir die Schrift. Und deshalb schauen wir auch beim Lesen der Schrift auf Jesus. Wo finden denn im Alten Testament wird von ihm bezeugt und im Neuen Testament wird er uns beschrieben. Das ist sozusagen die besondere täuferische Betonung. Die Schrift auslegen von Jesus her. Das ist nicht immer einfach. Damit sind nicht alle Auslegungsfragen beantwortet, aber damit ist eine Richtung angegeben. Ich möchte noch drei weitere Grundüberzeugungen eigentlich nur erwähnen. Die will ich nicht ausführen. Die kreative Spannung zwischen dem geschriebenen Wort Gottes und dem Geist Christi auszuhalten bei der Auslegung. Die Bibel ist vom Geist Gottes gegeben und nun ist sie in einem Menschenwort uns gegeben. In der deutschen Sprache, in Spanisch, Englisch und so weiter. Das Original sozusagen damals in Hebräisch und Altgriechisch. Der Geist Gottes steht auch hinter diesen Buchstaben. Nur, es ist eine Spannung manchmal zwischen dem Buchstaben und dem Geist Jesu. Und beide müssen berücksichtigt werden. Es ist nicht einfach nur ein Buchstabenglaube. Es ist auch nicht unbedingt ein Widerspruch zwischen dem, was der Heilige Geist uns lehrt und was geschrieben ist. Aber da ist eine Spannung manchmal. Und in manchen Situationen müssen wir sozusagen darauf besonders achten, dass wir den Buchstaben immer wieder im Geist Jesu auslegen und nicht anwenden in der Form einer Ideologie, eines Gesetzes und eines Dogmas. Ein Beispiel dafür ist für mich, und jetzt hoffe ich, bin ich hier nicht zu heretisch, aber eine Situation bei einem der Täuferführer, Balthasar Hubmaier, war ein Doktor der Theologie in Mähren, einer der Leiter, also im heutigen Tschechien, Mähren, Böhmen. Er beschreibt aus dem Jahr 1525, also sehr von den Anfängen der Täuferbewegung, wie junge Eltern ihre Kinder zur Segnung bringen. Sie tauften ja die Täufer keine Kinder mehr, sondern nur auf das Bekenntnis des Glaubens. Er beschreibt, wie sie nach vorne kamen im Gottesdienst, wie sie das Evangelium in deutscher Sprache erklärt bekamen. dass sie verstanden. Sie knieten mit ihrem Säugling und dann habe ich sie gesegnet, schreibt Balthasar Hubmaier. Und dann fügt er hinzu, und manche der Eltern waren so schwach im Glauben, dass ich ihre Kinder dabei taufte. Dieser Mann ist später für die Wiedertaufe 1529 in Wien auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden. Dort an der Stelle gibt es heute ein Denkmal für ihn. Aber er behandelte die Taufe auf den Glauben nicht als eine Ideologie sozusagen, sondern im Geiste Jesu handelte er seelsorgerlich mit den Leuten seiner Gemeinde. Also ein wichtiger Aspekt, diese Spannung zwischen geschriebenem Wort und dem Geist Christi auszuhalten und vor Augen zu haben. Dann habe ich noch zwei weitere Punkte. Die Auslegung der Bibel in und von der Gemeinschaft der Glaubenden. Das war eine der besonderen Überzeugungen der Täufer. Nicht die Theologen. Damals war man sogar sehr, sehr kritisch gegenüber der Wissenschaft, weil man so viel Missbrauch hatte. Und im Laufe der Geschichte waren mennonitische Christen oft sehr kritisch gegenüber der Bibelwissenschaft. Aber die Betonung ist die Auslegung der Bibel, weil sie im Kontext der Gemeinde ja entstanden ist. Die Briefe wurden an Gemeinden geschrieben, in Gemeinden empfangen und gelesen und angewendet. Und so muss die Bibel in der Gemeinschaft der Glaubenden ausgelegt und so gemeinsam verstanden werden. Also der primäre Kontext der Bibel, Auslegung und Anwendung des Verstehens, ist die Gemeinde. Auch das hat sehr praktische Konsequenzen. Alle Prozesse sind lang, weil es keinen Papst gibt, der kommt und sagt, so ist das zu verstehen, so ist es richtig. Mir hat es Gott gezeigt, entweder charismatisch irgendwie oder Kraft des Amtes oder wie auch immer. In der Gemeinde offenbart Gott seinen Willen. Und das Letzte: die Auslegung der Bibel und die Anwendung sind unzertrennlich verbunden. Es geht also nicht nur darum, die Bibel auszulegen oder darum, endlich zu verstehen, was denn da steht und wie es gemeint ist. Es ist immer die Frage, was ich verstanden habe, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Dem Wort geschrieben und dem Geist Christi, Christus nachzufolgen. Im Leben, in der Anwendung, die Auslegung und Anwendung gehören zusammen. Nicht ohne Auslegung, nicht ohne Fragen, was meint der Text, was meinte er damals, was meint er heute, was bedeutete er damals, was bedeutet er heute. Aber immer wieder, auch wenn er das bedeutet, was ist nun die Konsequenz für mein Leben? Christus im Zentrum unseres Glaubens. Dazu gehört manches andere. Aber unter anderem die Schrift, interpretiert mit Christus im Zentrum. Von Jesus her, dieses Verstehen, Gott ist wie Jesus. Wenn ihr das mitnehmt, dann ist das vielleicht schon sehr, sehr viel. Gott ist wie Jesus.